100 Milliarden Euro pro Jahr allein durch Steuerhinterziehung. Das sind natürlich enorme Summen, ja, jedes Jahr. Also wenn wir das Geld hätten, dann würde es uns deutlich besser gehen in Deutschland.
Herzlich willkommen zu Jacobin Talks. Hallo Anne.
Hallo Matthias.
Heute ist Anne Brohrhilker zu Gast. Sie ist Juristin und eine der wichtigsten Kämpferinnen gegen Finanzkriminalität. Sie hat als Oberstaatsanwältin eine zentrale Rolle bei der Aufklärung des Cum-Ex-Skandals gespielt, dem größten Steuerraub in der deutschen Geschichte. Heute ist sie Co-Geschäftsführerin des Vereins Finanzwende und wir wollen heute ein bisschen über Cum-Ex, vor allem aber über Cum-Cum-Geschäfte mit ihr sprechen. Die sind nach wie vor nicht ganz aufgeklärt und durch sie entgehen dem Staat potenziell Milliarden. Bevor wir aber in all das tiefer einsteigen, erst einmal zu dir, Anne. Wie wird man denn eigentlich so eine leidenschaftliche Kämpferin gegen Finanzkriminalität?
Ja, das war erst gar nicht so abzusehen. Ich war als Staatsanwältin erstmal mit ganz anderen Themen befasst, so die klassische Kriminalität, also Raub, Erpressung, Diebstahl, Bandendiebstahl. Und dann war aber eine Stelle in einer Steuerschwerpunktabteilung frei, die musste besetzt werden und dann fiel die Wahl auf mich. Und so innerhalb einer Behörde hat man auch gar nicht die Möglichkeit zu sagen, wo man hin möchte, da wird man einfach hingesetzt. Und mir kam das erstmal alles sehr fremd vor. Also es war nicht so unbedingt mein Wunsch, das zu machen, weil ich, wie gesagt, eigentlich mit Wirtschaftskriminalität gar nichts am Hut hatte bis zu dem Zeitpunkt. Ich habe dann aber schnell gemerkt, dass die Themen eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind. Denn auch bei Steuerkriminalität ging es plötzlich auch um Bandenkriminalität und um schwere Betrugsfälle. Nur der einzige Unterschied war, dass die Täter völlig anders waren als die, die ich vorher, mit denen ich vorher so zu tun hatte. Also Wirtschaftskriminelle sind in der Regel ja finanziell stark aufgestellt und haben alle möglichen Mittel, ihre Taten schon sehr gut zu verschleiern. Und wenn sie dann doch entdeckt werden, dann leisten sie eben enorm viel Widerstand. Ja. Und weil einfach teure Anwaltsteams engagiert werden können und da große Ressourcen da sind. Ja, und Einsicht hört man da auch ganz selten. Also das war ein großer Unterschied zu vorher.
Und ist nicht aber auch das Feld wahnsinnig komplex? Also wenn man jetzt sich vorstellt, wenn ich mir vorstelle, naja, es gibt Bandenkriminalität, die findet, weiß ich nicht, im Rotmilchmilieu zum Beispiel statt. Und dann hat man aber auf einmal so diese Art von Wirtschaftskriminalität, muss man ja auch sehr viel Vorwissen mitbringen. Wie war das für dich? Oder sich einarbeiten zumindest.
Ja, also in die steuerrechtlichen Themen musste man sich schon einarbeiten. Das war aber eigentlich überschaubar, weil es im Grunde genommen einfach Betrugsfälle sind. Also Steuerhinterziehung ist eigentlich sowas Ähnliches wie Betrug. Man täuscht den Staat mit einer bestimmten Masche. Und die Mittel, die man dazu einsetzt, zur Täuschung, die sind eigentlich ähnlich wie andere, wie normale Betrüger, ne, die wir so aus dem Alltag kennen, auch agieren. Also das war gar nicht so eine große Umstellung, wie ich mir vorher selber gedacht habe, sondern das waren eigentlich stinknormale Betrugsfälle. Und man musste da auch mit den gleichen Methoden rangehen, mit dem gleichen Ermittlungsinstrumentarium wie vorher auch. Ne? Man musste Durchsuchungen machen, Telefonüberwachung, all solche Dinge, die man eben vorher auch gemacht hat. Nur, wie gesagt, die Täter haben sich völlig anders verhalten. Und hatten natürlich viel mehr Ressourcen, um eben auch an jeder Stelle ordentlich Widerstand zu leisten.
Und jetzt reden wir ja hier von Summen. Also du hast, glaube ich, selber die Zahl mal genannt. Also potenziell laut Schätzungen entgehen dem Staat da wirklich 100 Milliarden Euro. Also wie kann das eigentlich sein, dass dieses Feld so, also dass das so riesige Summen sind und dass da anscheinend so wenig unternommen wird?
Ja, das ist wirklich eine riesige Zahl, wenn man sich das mal wirklich vor Augen hält. Also 100 Milliarden Euro pro Jahr allein durch Steuerhinterziehung. Das sind natürlich enorme Summen jedes Jahr. Also wenn wir das Geld hätten, dann würde es uns deutlich besser gehen in Deutschland. Von daher ist die Frage absolut berechtigt. Wieso geht man das nicht stärker an? Stand jetzt ist es so, dass die Behörden ausgerechnet in diesem Bereich sehr schwach aufgestellt sind. Und zwar eigentlich überall, sowohl in der Justiz als auch bei der Polizei, als auch in der Finanz. Verwaltung. An der Stelle justamente sind halt ganz wenig Personen, oft auch mit wenig Fachwissen, weil die oft ausgetauscht werden und man eben hier auch sich einarbeiten muss. Und ja, wenn man da nur mal kurz tätig ist, dann kann einfach dieser Aufbau der Fachexpertise gar nicht passieren. Und gleichzeitig hat man auf der anderen Seite eben hochspezialisierte Anwaltsteams. Und ja, das macht dann die Aufklärung sehr schwer. Und zusätzlich sind auch in diesem Segment ist vieles zu beobachten, was generell strukturell bei Behörden schiefläuft. läuft. Behörden sprechen wenig miteinander, es ist wenig Austausch, also ein starkes Silo-Denken da, dass man also nur in seinem Bereich bleibt und irgendwie sich mit den anderen gar nicht austauscht. Was natürlich auf der anderen Seite total stattfindet. Mhm. Also die Kanzleien, die auf der anderen Seite sind, die tauschen sich natürlich aus, aber der Staat macht das eben nicht und ist da so ein bisschen in Rückenlage. Hinzu kommt natürlich, das sehen wir an allen Bereichen, schlechte technische Ausstattung, also es fehlt auch an Technik, eine einheitliche IT-Infrastruktur fehlt, auch wegen der föderalistischen Strukturen. Da gibt es ganz viele Datenschutzbeauftragte in jeder Behörde, die völlig konträre Entscheidungen treffen, sodass oft die Systeme überhaupt nicht kompatibel sind, dass ich mir keine E-Mail hin und her schreiben kann, keine Videokonferenzen machen kann, weil ganz unterschiedliche Systeme nur zulässig sind. Also das ist eigentlich ziemlich verrückt. Und das
klingt ziemlich verrückt, ja. Also,
ja, und das führt alles dazu, dass der Staat ausgerechnet an dieser Stelle eben sehr, sehr schwach ist. Und das führt dann im Ergebnis dazu, oder die Folge ist, dass viele Ermittlungsverfahren gar nicht geführt werden können, weil man gar nicht die Ressourcen hat. Wenn man keine Ermittler hat, dann kann man keine Bank durchsuchen. Die kann man nicht alleine durchsuchen, ne? Da braucht man 100 Mann für. Wenn man die nicht hat, kann man es nicht machen. Wenn man keine Betriebsprüfer hat, kann man keine Unternehmen prüfen. Also das führt einfach dazu, dass vieles nicht gemacht wird, was eigentlich gemacht werden müsste. Und im Justizbereich ist es dann häufig auch so, dass Verfahren frühzeitig abgebrochen werden durch billige Deals, weil man einfach sich der Sachlage nicht gewachsen fühlt.
Und aber das, also dass die Behörden so schlecht ausgehen, ich meine, das ist sozusagen in Deutschland jetzt nichts Neues. Und man kennt es aus anderen Bereichen. Gleichzeitig frage ich mich, also ja, wie kann das sein? Gibt es da einfach dann gar kein politisches Interesse? Oder eigentlich ja auch, müsste es ja auch aus den Behörden selbst da sozusagen Protest geben oder also.
Ja, Behörden selber sind natürlich hierarchische Systeme und da kann man natürlich Wünsche äußern, aber das übersteht meistens die Hierarchiestufen nicht bis ganz nach oben. Also von daher ist da Wille in den Behörden, der manifestiert sich nicht in einer Forderung oder in den seltensten Fällen. Auf der anderen Seite ist es eine total berechtigte Frage, warum der Staat, der sich ja sehr an Sozialhilfebetrug abarbeitet, hier kein Augenmerk drauf richtet. Also das ist eine sehr berechtigte Frage, weil die Summen ja auch so enorm sind, ne? Und das kann man sich eigentlich nur damit erklären, dass es eben auch eine starke Lobby gibt, die da eben Gegenwehr leistet auf allen Ebenen, sowohl im politischen Bereich als natürlich auch ganz konkret in den Ermittlungsverfahren. Und ja, der gelingt das natürlich sehr gut. Also zum Beispiel werden dann Narrative in die Welt gesetzt, die irreführend sind und einfach nicht richtig sind und das Problem total verharmlosen. Und wenn man sich das jetzt so vorstellt, dass natürlich auch im politischen Bereich nicht alle Finanzmarktexperten sind, können sie auch gar nicht sein oder Steuerjuristen. Und gerade da, wo es besonders kompliziert wird, ist man dann natürlich auch empfänglich für plausibel klingende Narrative, die man in der Kürze der Zeit so gar nicht durchblickt. Und das führt dann dazu, dass man das Problem verharmlost, dass man auch oft die Lösung an der falschen Stelle sucht und ist dann gar nicht effektiv. Also ein Beispiel. Die Branche hat zum Beispiel lange erzählt, also die Lobby, dass Cum-Ex eine Gesetzeslücke sei. Also das Wort Gesetzeslücke, das zieht sich heute noch durch Zeitungsartikel. Das hat sich total festgebrannt in den Festplatten. Und wie ist das, was bedeutet das? Also erstmal klingt Gesetzeslücke natürlich viel harmloser, als man setzt sich über Gesetze hinweg. Ne? Sondern das sieht ja total schlau aus. Da hat der Staat Mist gebaut. Ja. Der hat eine Lücke gelassen. Durch die darf ich auch gehen. Ich bin dann eben einfach nur schlau und ich kriminell. Also das wirkt schon mal sehr verharmlosend und führt auch zu einer Täter-Opfer-Umkehr. Ne? Also man tut ja jetzt so, der Staat ist schuld. Der hätte halt bessere Gesetze machen sollen. Und dieses
da habe ich auch auf einmal wieder ganz viele Milliarden bekommen. Das war ja genau. Genau. Durch eine Gesetzeslücke.
Ja, genau. Der Staat ist selbst schuld. So, und die Täter, die jetzt hier verfolgt werden durch die Staatsanwaltschaft, das sind eigentlich nur die Opfer. Ne? So ist das lange dargestellt worden. Und das hat sehr, sehr verfangen und hat eben auch zu einer Verharmlosung geführt. Und auch dazu, dass dann die Politik versucht hat, diese Lücke zu schließen. Sie ist ja davon ausgegangen, dass das quasi auf gesetzlicher Ebene zu regeln ist, das Problem. Das gab aber nie eine Gesetzeslücke. Das haben Gerichte auch später festgestellt. Cum-Ex ist ja auch vor Gerichten gelaufen. Da gab es Gerichtsurteile auf allen Ebenen. Alle sind zu einem Ergebnis gekommen. Ist illegal und auch strafbar. Und vor allen Dingen, es gab nie eine Gesetzeslücke. Das war so immer verboten. Wenn man jetzt aber in diesem Bild der Gesetzeslücke bleibt, dann denkt man, dann mache ich ein anderes Gesetz und dann ist das Problem gelöst. Das ist nicht richtig, sondern was wir haben, ist ein Kontrolldefizit. Dadurch, dass die Verwaltung so schwach aufgestellt ist, konnte sie einfach die geltenden Gesetze nicht vernünftig kontrollieren. Und das ist eine ganz andere Ebene der Problemlösung, die wir angehen müssen, wenn wir da die Steuermilliarden reinholen wollen, als dass wir einfach mal so eben ein neues Gesetz machen.
Und sozusagen, lass uns vielleicht dieses Thema Finanzlobby, also die Art und Weise, wie Politik auch beeinflusst wird, da noch mal hinten anstellen und vielleicht jetzt noch mal trotzdem immer noch mal ein paar Leute mitnehmen, die jetzt vielleicht sich nicht mehr genau daran erinnern oder für die es nicht ganz klar ist, was jetzt zum Beispiel Cum-Ex oder Cum-Cum ist. Also vielleicht kann man das sozusagen, ohne jetzt im Detail alles zu erklären, noch mal so einfach sagen, was war Cum-Ex und was ist sozusagen noch mal bei Cum-Cum, was ja immer noch auch jetzt ein Riesenproblem ist. Was hat sich da, was ist das eigentlich genau?
Ja, das sind beides sogenannte Tax Trades. Das sind also Handelsstrategien, die gar kein echter Handel sind, sondern nur so inszenierter Handel. Und der Profit basiert allein auf Steuergeldern. Auf die Gelder, die wir alle einzahlen, das ist der Profit aus diesen beiden Strategien. Gibt auch noch weitere, aber das sind wirklich welche, die in der Praxis ganz häufig umgesetzt wurden, hat sich eine regelrechte Industrie herumgebildet. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass man, oder sagen wir mal so, der Hintergrund ist der, dass deutsche Aktien, also in Deutschland notierte Aktien, im Wesentlichen im Besitz von Steuerausländern sind. Also zum Beispiel große Pensionsfonds oder auch Staatsfonds. Da sind unsere 2/3 der deutschen Aktien, nimmt man an, sind sozusagen ausländischer Hand. Und am Dividendenstichtag, also die Dividende wird ja einmal im Jahr ausgezahlt in Deutschland, darauf wird steuerfällig und die müssten diese Steuerausländer zahlen. Das finden die doof und wollen das vermeiden. Das ist der Ausgangspunkt dieser ganzen Ideen und deswegen sind die auf die Idee gekommen, die Aktien genau nur zu diesem Zeitpunkt ganz kurzfristig auf jemanden zu verschieben, der die Steuer nicht zahlen muss. Das sind zum Beispiel in Deutschland Investmentfonds oder auch manche Banken oder manche Unternehmen. Die sind steuerbefreit. Also Idee ist, ich muss Steuer zahlen, will das nicht, verschiebe die Aktien zu dem Zeitpunkt, wo es jetzt drauf ankommt, wo die Steuer gezahlt werden müssen, auf jemanden, der das nicht muss. Und ich krieg die hinterher sofort wieder zurück. Und deswegen geht es nicht ums Halten von Aktien oder um irgendwelche Kursentwicklungen. Also es geht nur darum, dass man eben diese Steuer vermeidet. Das ist das Cum-Cum-Geschäft, Schritt 1. In der Praxis hängt nämlich beides zusammen, Cum-Ex und Cum-Cum. Also erster Schritt ist Cum-Cum. Ich schiebe die Aktien vom Ausland ins Inland, typischerweise. Ja. Und da man die Aktien jetzt so gerade in der Hand hat, ist man auf die Idee gekommen, das Ganze nochmal zu machen. Das ist der zweite Kreislauf, das ist Cum-Ex. Also nachdem man diese Aktien einmal dem Finanzamt unter die Nase gehalten hat und gesagt hat, ich bin hier ein steuerbefreiter Investmentfonds, gib mir bitte die Steuer wieder, die ursprünglich gezahlt worden ist, benutze ich die Aktien danach nochmal, indem ich sie über einen Leerverkäufer zum Cum-Ex-Erwerber schiebe. Und der hält dann das gleiche Aktienpaket nochmal dem Finanzamt unter die Nase und sagt, ich bin ein steuerbefreiter deutscher Investmentfonds, hätte gerne Steuer zurück. Und das Finanzamt weiß davon nichts, kennt die ganzen Hintergründe nicht, das ist dem nicht gesagt worden, das ist halt der Betrugsaspekt des Ganzen und zahlt eben die Steuer zweimal aus. Obwohl es eben das erste Mal hätte eigentlich als Steuerausländer ja schon bezahlen müssen, das zweite Mal hätte der Leerverkäufer bezahlen müssen, hat er auch nicht. Und das hat eben diese enormen Steuerschäden verursacht, die eben im Milliardenbereich liegen. Also bei Cum-Ex gibt es Schätzungen, sehr vorsichtige Schätzungen, die davon ausgehen, dass etwa 10 Milliarden Euro an Schaden entstanden ist. Bei Cum-Cum ist sogar dreimal so hoch geschätzt, ungefähr 28,5 Milliarden Euro ist da an Schäden entstanden, also Riesenschäden. Und diese Aktienströme, die da gelenkt werden, es geht ja wie gesagt nur darum, dass die Aktien zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort sein müssen, die werden durch spezialisierte Wertpapierhändler gelenkt und geleitet. Die haben eben Kontakt zu diesen ausländischen großen Fonds. Manche von diesen Fonds, zum Beispiel Kuwait, macht regelrecht eine Versteigerung. Also da sieht man auch diesen industriellen Charakter, weil das ist sozusagen Gold wert an der um den Dividendenstich da herum. Also sehr hoch professionell gestaltet, dass die Aktienströme wirklich hier einmal quer durch Deutschland gelenkt werden und zweimal hier dem Finanzamt vor die Nase gehalten werden, bis sie dann sofort wieder ins Ausland zurückgelenkt werden.
Und also ganz vereinfacht gesagt geht es darum, sich illegalerweise eine Steuer zurückzuerstatten.
Ja, genau.
Die Kapitalertragssteuer. Genau. So. Okay. Genau. Und ja, jetzt hast du das also sozusagen beschrieben, wie diese Industrie entstanden ist und dass es genau da richtig wirklich lukrativ ist für Finanzinvestoren, genau diese Geschäfte zu machen und zu bedienen. Und jetzt du hast es ja vorhin schon angesprochen, war eben die Erzählung, okay, da gibt es eine Gesetzeslücke, aber eigentlich ist es ganz klar illegal, das muss man so sagen, nicht?
Genau, das haben Gerichte auch entschieden. Mhm. Es gibt sowohl Strafgerichte, auch obergerichtliche vom Bundesgerichtshof, der es eindeutig gesagt hat, als auch finanzgerichtliche Entscheidungen vom Bundesfinanzhof, der es eben auch ausdrücklich gesagt hat. Jedenfalls für den Bereich Cum-Ex und auch für Cum-Cum gibt es schon ein finanzgerichtliches Urteil aus dem Jahr 2015, hat das oberste Finanzgericht eben für eine typische Cum-Cum-Gestaltung gesagt, das ist illegal. Mhm. Und danach gab es auch weitere finanzgerichtliche Urteile, die das auch für Cum-Cum so gesehen haben.
Und jetzt gab es ja sozusagen um Cum-Ex jetzt schon sehr lange, es gibt jetzt sogar eine Serie dazu, ne? Und es gibt eigentlich eine große öffentliche Aufmerksamkeit. Du hast ja sozusagen die Fälle selber geleitet. Wie ist denn da jetzt der Stand der Aufklärung momentan?
Ja, bei Cum-Ex ist man zumindest schon paar Schritte auf dem Weg gegangen, ne? Also Fälle zu Ende ermittelt worden, zur Anklage gekommen und sind vor den Gerichten gelaufen und Menschen sind dafür auch ins Gefängnis gegangen. Soweit sind wir da schon und es sind nach letzten Meldungen so ungefähr 3 Milliarden auch zurückgefordert worden. Das ist jetzt vom geschätzten Steuerschaden so etwa ein Drittel.
Ja,
ne? Also ich glaube ehrlich gesagt, dass der Steuerschaden noch viel höher liegt, nach all dem, was ich so gesehen habe, weil manchmal die Aktien nicht nur zweimal erstattet worden sind, sondern auch noch häufiger. Das ist dann wie so ein Flipper-Automat. Ja. Ne? Also die Aktien werden immer wieder dem Finanzamt vorgehalten, immer wieder wird ausgezahlt. Also ich glaube, dass das insgesamt höher ist, der Schaden. Aber sei es drum, wir haben immerhin, sind wir da auf einem Weg. Und bei Cum-Cum sieht es leider noch ganz anders aus. Das ist noch sozusagen ganz am Anfang. Also da auch nach neuesten Meldungen vom Bundesfinanzministerium sind bisher nur so rund 1% des geschätzten Steuerschadens zurückgezahlt worden. Also es ist ja wirklich ein bisschen mickrig.
Ja.
Und da muss eben noch viel passieren.
Und jetzt haben wir sozusagen sind wir nochmal genauer reingegangen, worum es sich hier eigentlich handelt. Und du hast das Thema jetzt vorhin schon angesprochen und das fand ich so interessant, weil du das jetzt bei deinem Vortrag auf der Republika auch nochmal weiter ausgeführt hast und gerade hast du schon ein bisschen was dazu erzählt. Aber diese Finanzlobby, also es klingt ja erstmal so ein bisschen so, man ist fast schon verschwörungstheoretisch sozusagen, also wer soll das sein, was machen die, ne, vielleicht kannst du da nochmal sagen, aber es geht ja einfach darum, dass tatsächlich die Akteure da auch relativ viel Druck auch ausüben auf die Politik, um eigentlich ein politisch wirksames Vorgehen zu verhindern.
Genau, also zunächst muss man mal sagen, dass Lobbyismus an sich ja jetzt nichts Verbotenes ist, ne, sondern es ist einfach Interessenausgruppen, gibt es im Partikularinteressen und auch entsprechende Interessenverbände, die das eben vertreten. Unter Finanzlobby verstehen wir Bankenfonds und ihre Versicherungen und ihre Interessenverbände. Und wir haben ja auch in Deutschland Lobbyregister und daran kann man eben erkennen, wie stark die aufgestellt sind. Und da lässt sich eben ablesen, dass gerade die Finanzlobby eben besonders stark ist und alle anderen Lobbys in den Schatten stellt. Und Finanzwende macht jedes Jahr eine Auswertung des Lobbyregisters und auch zuletzt im Jahr 2024 ließ sich dann nochmal feststellen, dass 10 der finanzstärksten Einträge oder 10 der 100 finanzstärksten Einträge stammten eben von der Finanzlobby und allein diese 10 haben ein Budget von über 40 Millionen pro Jahr, die sie eben für Lobbyarbeit aufwenden können und allein aus diesen 10 sind 442 LobbyistInnen am Werk. Wenn man sich das jetzt mal vorstellt, das sind über 10 für jedes Mitglied des Finanzausschusses. Und da kann man sich leicht vorstellen, dass die eben auch einfach Wirkung entfachen. Mhm. Die setzen sich für ihre Interessen ein und jetzt in diesem Beispiel, im Beispiel Cum-Ex zu bleiben, das ist natürlich eine hochprofitable Geschäftsstrategie. Die haben viele, viele Investmentbanken umgesetzt, damit enorm viel Geld verdienen. Das ist konjunkturunabhängig. Es geht ja nur um unsere Steuergelder und der Staat passt traditionell wenig auf seine Steuergelder auf, weil die Verwaltung so schwach aufgestellt ist. Ja. Nicht nur in Deutschland so, das ist tatsächlich weltweit auch so. Also die haben dann großes Interesse, dass sie ungestört ihre Geschäfte weitermachen können und sind natürlich sozusagen auf allen Ebenen unterwegs eben auch dafür zu sorgen, dass das passiert, ne? Und das funktioniert rein technisch dann eben zum Beispiel, dass sie eben einfach falsche Narrative in die Welt setzen, das Ganze verharmlosen sollen und dazu führen sollen, dass eben der Staat sich da raushält.
Also du hattest es vorhin schon angesprochen, aber wie setzt man denn so ein Narrativ in die Welt oder wie funktioniert das denn? Also
Ja, also es gibt natürlich einfach mal ganz konkret Lobbytreffen. Mhm. Also da sind Lobbyisten unterwegs und treffen sich mit Politikern, mhm, auch nicht nur auf der obersten Ebene, sondern zum Beispiel auch mit Abteilungsleitern im Finanzministerium. Und da, ich war jetzt bei keinem solcher Gespräche dabei. Die sind in der Regel ja auch entre nous. Ja. Aber da kann man sich leicht vorstellen, dass sie einfach versuchen, natürlich ihre Position zu stärken. Und da werden die wahrscheinlich nicht so vorgehen, dass sie sagen, also ich habe vor, Steuern zu hinterziehen, bitte störe mich nicht dabei, mhm, sondern das wird dann eben erzählt, ne, in eine Erzählung gekleidet. Und was so zu typischen Narrativen gehört, das ist so eine ganz kleine Gruppe schwarzer Schafe. Die meisten verhalten sich ja völlig ordentlich. Mhm. Wir sind ja hier Banken und Banken tun ja nie was Böses, wie wir alle wissen. Mhm. Und zum Beispiel, ne, also das dient dann so der Verharmlosung, was ich auch ganz oft gehört habe, das ist branchenüblich. Das machen ja alle. Interessanterweise trifft das auch auf Ladendiebstahl zu. Das machen auch total viele Leute. Das ist trotzdem verboten. Ne? Wir kommen auch nicht auf die Idee zu sagen, nur weil es viele machen, finden wir das jetzt weniger schlimm. Aber in diesem Feld, was natürlich auch schwerer zu überblicken ist als Ladendiebstahl, weil es eben diese steuerrechtliche Komponente hat und Finanzmarktpraxen da reinspielen, da haben wir natürlich alle keine Ahnung von. Wir wissen ja nicht genau, wie Börsenhandel so funktioniert. Und deswegen ist man einfach da wahrscheinlich viel empfänglicher für so Erzählungen. Und dann sind die natürlich auch noch alle nett und treten gepflegt auf und also auch so diese persönlichen Manipulationstechniken dürften ja auch eine Rolle spielen. Also was man jedenfalls festhalten kann, war natürlich sehr erfolgreich, weil das eben jahrelang unterschätzt worden ist, das Problem.
Ja, und ich meine, das ist so verrückt, weil es ja auch immer noch so ist, dass diese Art von Steuerbetrug möglicherweise auch so ein bisschen so als Kavaliersdelikt gilt, ne? Oder beziehungsweise es gibt, also ich finde das selber interessant, bei sich selber festzustellen, im ersten Moment springt sozusagen eigentlich das Moralische, also wenn man sich dann beschäftigt damit schon, aber sozusagen, ne, das springt nicht genauso an wie bei anderen, vielleicht bei anderen Kriminalfällen, wo man jetzt, sage ich mal, eine Gewalttat vielleicht direkt vor Augen hat. Also wie erklärst du dir das? Da gibt's ja also...
Ja, tatsächlich gibt es da auch Forschung zu, kriminologische Forschung, die sich mit den Hintergründen und Phänomenen und Ursachen von Kriminalität beschäftigt. Und die hat das auch festgestellt, dass Wirtschaftskriminalität in der Gesellschaft weniger stigmatisiert wird als andere Kriminalitätsformen. Interessanterweise aber auch weniger als zum Beispiel Sozialhilfebetrug. Mhm. Und das ist schon ein gesellschaftliches Phänomen. Interessanterweise ein uraltes gesellschaftliches Phänomen. Also es gibt da sogar Quellen, dass auch im Mittelalter schon Erasmus von Rotterdam Ähnliches gesagt hat. Ne? Ja. Also sozusagen die kleinen Leute, die werden hier gehängt. Ne? Und wenn man das ganz im großen Maßstab macht, dann finden wir das alle nicht so schlimm. Also gibt es tatsächlich schon solches
Denken. Gibt den Leuten bloß nicht 10 Euro mehr Bürgergeld sozusagen. Oder so.
Ja, und warum das genauso ist, warum die Gesellschaft und jeder einzelne Mensch so tickt, das ist eigentlich im Detail wenig erforscht. Mhm. Da kann man jetzt drüber spekulieren, dass das vielleicht was damit zu tun hat, dass die Zahlen so groß sind, dass man sich das einfach, das entspricht nicht der eigenen Lebenswirklichkeit. Mhm. Man kann sich sehr gut vorstellen, dass jemand 10.000 Euro hinterzieht. Ja. Da regt man sich auf. Das ist eine konkrete Summe. Aber eine Milliarde, die ist so weit weg von der Lebenswirklichkeit, dass es wahrscheinlich einfach irgendwie schwer ist, sich vorzustellen.
Sagen wir mal so, man könnte sehr viele Schulen damit
renovieren. Also gerade jetzt, wo wir ja so gesellschaftliche Debatten führen, ne? Wie es hier alles weitergehen soll mit dem Reformstau und Rüstungsausgaben und so weiter. Wenn man sich da vorstellt, man hätte diese Summen zur Verfügung jedes Jahr aufs Neue, da würde uns das einfach hier viel besser gehen. Da wäre politisch auch viel mehr möglich.
Klar, genau. Ja, okay. Und dann lass uns vielleicht nochmal über mögliche Lösungsansätze. Ich meine, ihr setzt euch ja mit Finanzwende auch dafür ein, ne, was zu tun oder die Politik sozusagen ins Handeln zu bringen. Vielleicht kannst du mal sagen, wenn ihr jetzt drei konkrete Schritte benennen müsstet, die die Bundesregierung jetzt tun könnte, was müsste jetzt eigentlich geschehen?
In Bezug auf Cum-Cum?
Ja.
Oder, genau, also in Bezug auf Cum-Cum haben wir ganz konkrete Forderungen, die jetzt erstmal Stand jetzt abbilden. Ne? Mhm. Also ich setze mich auch sehr dafür ein, dass sich die Strukturen in der Verwaltung ändern, aber das sind wahrscheinlich längerfristige Projekte. Aber ganz konkret, was kann die Bundesregierung tun? Sie könnte zum Beispiel Bundesbetriebsprüfer einsetzen. Also ich sagte ja gerade, ne, wir haben Mangel an Personal an diesen Stellen. Die Länder haben gerade in der Betriebsprüfung die letzten Jahre auch noch Personal abgebaut. Also die Zahl der Betriebsprüfer ist kontinuierlich gesunken in den letzten 10 Jahren, auch damit die Anzahl der Betriebsprüfungen. Und wegen der demografischen Entwicklung sieht es jetzt auch nicht so aus, als ob das jetzt zukünftig sich wesentlich ändert. Und wir haben aber jetzt ein Problem. Wir haben jetzt ein Problem, dass Verjährungen eintreten, Fälle nicht richtig gesehen werden und dringend jetzt was passieren muss. Und da liegt die Lösung aus meiner Sicht in dem Pool der Bundesbetriebsprüfer. Das sind so um die 500 Mann. Und ich finde jetzt in so einer Situation, wo die Zeit drängt und wo wir wirklich Handlungsdruck haben, da macht es Sinn, diese auf diese Fälle mit draufzusetzen. Das ist rechtlich möglich, dass die Bundesbetriebshöfe die Länder unterstützen. Und ich finde, das sollte in dieser Situation auch gemacht werden. Was man zweitens noch ganz konkret machen könnte, ist, dass man gemeinsame Konzepte mit Bund und Ländern ersinnt, um KumKum-Prüfungen zu machen. Man muss sich das so vorstellen, da wo große Investmentbanken sind, zum Beispiel in Frankfurt, da gibt es natürlich spezial geschulte Bankenprüfer. KumKum ist aber viel weiter verbreitet und das haben auch viele kleine Institute gemacht, auch kleine Unternehmen und auch kleine Banken, also sowas wie Sparkassen und Sparda-Banken, die sind ja über die ganze Republik verteilt. Und das trifft dann auch auf Prüfer, die nicht speziell geschult sind, die sonst nichts mit Börsenhandel zu tun haben. Und deswegen ist es total naheliegend, dass da vielleicht wirklich nicht jeder Fall gesehen wird. Und um das zu lösen, das Problem auch schnell zu lösen, meine ich, muss jetzt erstmal ein gemeinsames Konzept her, das auch die Erkenntnisse aus den strafrechtlichen Ermittlungen mit einbezieht. Denn da ist nach wie vor wenig Austausch. Also das, was wir im Strafrecht quasi ermittelt haben, das weiß so längst nicht jeder Betriebsprüfer. Ich denke mal noch nicht mal, dem BMF ist das im Einzelnen bekannt. Also da müsste viel mehr Informationsaustausch sein. Das lässt sich lösen. Das könnte man machen. Das muss man nur tun. Und als nächsten Schritt würde ich empfehlen, weil es eben schwierig ist, das auf die ganze Republik sozusagen auszuweiten, solche Spezialprüfungen, jedenfalls dauerhaft, dass es sinnvoller ist, auf Bundesebene zentrale Stelle zu bilden. Eine zentrale, schlagkräftige Stelle, die diese international organisierte Steuerhinterziehung bearbeitet. Denn das hat eigentlich nichts mit lokaler Kriminalität oder lokalen Phänomenen zu tun. Und dafür ist der Föderalismus eigentlich gedacht. Sondern das sind internationale Phänomene. Die werden vom Finanzplatz London aus organisiert. Man muss viel Auslandsermittlung machen.
Diese Finanzwelt ist ja einfach auch international sozusagen.
Genau.
Genau,
es ist hochkomplex. Man muss auf Stand bleiben mit den ganzen Tricks, die sich da die Branche immer wieder ausdenkt. Ne? Und das würde einfach viel mehr Sinn machen, das zu bündeln, auf Bundesebene eine Zentralstelle zu bilden. Es gibt ja schon eine Zuständigkeit beim Bundeskriminalamt für international organisierte Geldwäsche. Und das sollte es auch geben für international organisierte Steuerhinterziehung. Im besten Falle arbeiten die beiden zusammen, weil Geldwäsche und Steuerhinterziehung hängen sowieso ganz eng zusammen. Sind die gleichen Ermittlungsschritte, oft die gleichen Entitäten, also die gleichen Institute und so weiter. Also das würde ganz großen Sinn machen, da könnte man auch wirklich was bewirken.
Gibt es denn da eigentlich in anderen Ländern, also vielleicht überblickst du das, Beispiele, wo das besser läuft oder wo man da weiter ist?
Ja, also grundsätzlich haben auch andere europäische Staaten, mit denen ich auch als Staatsanwältin zusammengearbeitet habe, mit den Staatsanwälten, die haben alle ähnliche strukturelle Probleme, die haben alle über Personalmangel und all sowas, das ist schon auch da. Ne? Ja. Die haben natürlich auch eine starke Lobby in ihren Ländern, das ist alles vergleichbar. Die haben es ein bisschen einfacher, weil die zentral organisiert sind als Staat und nicht föderalistisch, sodass sie typischerweise dann als Staatsanwaltschaft wirklich alle Fälle machten. Ne? Und nicht wie bei uns, waren immer verschiedene Staatsanwaltschaften dran und man musste immer wieder gucken, dass man nicht Doppelarbeit macht und so weiter. Also da hatten sie es etwas einfacher. Und dadurch, dass die Staaten zentral organisiert sind, glaube ich, war es auch einfacher, Politiker zur Verantwortung zu ziehen. Denn da war eine klare Zuständigkeit da. Wenn in Frankreich ein Cum-Ex-Problem auftauchte, und das war durch die Veröffentlichung von Korrektiv 2018 kam das heraus, dass Europa betroffen ist und auch Frankreich ganz stark, da ist in Frankreich dann die Forderung laut geworden, dass der Staat sich bitte drum kümmern möge. Ja. Und das hat er dann auch gemacht. Da war aber ein klarer Ansprechpartner da. Bei uns ist durch diese Bund-Länder-Ebene immer etwas diffuser. Ne, der Bund kann sagen, das sind doch die ganzen Bundesländer, die eigentlich dafür zuständig sind. Das hat zum Beispiel Herr Lindner auch immer gesagt. Ja, ich doch nicht. Ne? Das sollen doch bitte die Länder machen. Die Länder sagen, ja, aber ich bin ja nur ein Bundesland in, weiß ich nicht, Sachsen-Anhalt oder so. Was habe ich damit zu tun mit international organisierter Finanzkriminalität? Ja, genau. Also hier ist es irgendwo schwieriger, einen klaren Ansprechpartner heranzuziehen. Und das ist, glaube ich, in anderen europäischen Ländern klarer gelaufen. Und deswegen haben sich da die Politiker auch klarer positioniert. Mhm. In Dänemark zum Beispiel ist der Staat auch ganz klar gegen Cum-Ex vorgegangen, hat sogar dafür gesorgt, dass einer der Haupttäter aus Dubai ausgeliefert werden konnte, obwohl es eigentlich gar kein Auslieferungsabkommen gab. Das ist dann extra geschaffen worden. Das hätte man sich jetzt hier in Deutschland schlecht vorstellen können, dass sich der Bundeskanzler darum bemüht. Aber ja, also von daher, diese klare politische Haltung, die ist in anderen europäischen Staaten deutlicher zu erkennen als hier in Deutschland, meinem Erleben nach.
Und du jetzt auch in deiner Rolle bei Finanzwende, wie ist das jetzt, wie ist deine Einschätzung? Gibt es da jetzt aktuell in der Politik, gerade jetzt unter Schwarz-Rot, jemanden, der sich dafür einsetzt oder dringt ihr da durch? Es gab ja jetzt sogar einen kleinen Erfolg mit den Aufbewahrungsfristen. Vielleicht kannst du das nochmal erklären.
Ja, also ich finde, diese Regierung bietet zumindest Anlass zur Hoffnung, weil man schon im Koalitionsvertrag sah, dass das Thema Finanzkriminalität und auch Cum-Cum zumindest angesprochen wurde. Mhm. Natürlich alles sehr vage, wie das so in Koalitionsverträgen so halt ist, ne? Aber immerhin, es wurde schon mal adressiert. Und ja, gerade die Aufbewahrungsfristen sind jetzt korrigiert worden. Der Fehler der letzten Regierung ist korrigiert worden.
Vielleicht kannst du nochmal erklären, was das ist.
Genau, da ging es darum, dass die Aufbewahrungsfristen für Buchungsbelege und Rechnungen verkürzt werden sollten. Buchungsbelege und Rechnungen sind ganz wichtige Beweismittel für Steuerhinterziehungsfälle wie Cum-Ex und Cum-Cum, auch für Umsatzsteuerkarusselle. Also wenn die Beweismittel weg sind und nicht mehr da sind, dann kann man nicht die Steuer zurückfordern, dann kann man keinen Bescheid machen, weil einem die Grundlage fehlt und man kann auch keinen Mensch anklagen. So, und die Fristen waren jetzt zwischenzeitlich kürzer als die Fristen, die für Behörden gelten. Das war sozusagen Ungleichgewicht. Das heißt, die Behörden durften eigentlich noch prüfen, aber wenn die Unterlagen weg sind, können sie natürlich nichts mehr prüfen. Das heißt, es hat eigentlich die Arbeit der Behörden sabotiert. Und da haben wir letzte Legislaturperiode schon darauf hingewiesen und haben gesagt, das ist fatal. Das ist ja so unter der Flagge von Bürokratieabbau gesegelt. Also wurde uns verkauft, einfach das Abschaffen von Regeln hilft auf jeden Fall. Und unsere Position ist, man sollte schon überlegen, ob das Ganze einen Sinn hat. Ne? Und hier die Aufbewahrungsfristen haben Sinn, nämlich Kriminalität zu bekämpfen. Und wenn man Kriminalität nicht bekämpft, dann sind natürlich die Ehrlichen
ja
dumm.
Nicht immer nur was Schlechtes.
Richtig.
Und trägt ja auch zu zivilisiertem Verhalten bei.
Ja, genau. Und vor allen Dingen die Leute, die sich rechtskonform verhalten, die ehrlichen Unternehmer, die sind dann sozusagen die Dummen, ne? Denn die hätten von der Verkürzung der Aufbewahrungsfrist gar nichts gehabt, weil danach kann ja immer noch das Finanzamt oder die Steuerfahndung um die Ecke kommen. Das heißt, denen wurde auch schon von Beratern geraten, die Unterlagen trotzdem länger aufzubewahren, um sich eben Ärger mit dem Finanzamt zu ersparen. Die das nicht oder machen wollen, für die das vorteilhaft sind, sind halt alle die was zu verbergen haben. Das heißt, für die war das ein Geschenk und für anderen, die hatten gar nichts davon. Dann ist uns gesagt worden, das Ganze würde wahnsinnig viel einsparen, ne, Bürokratie kosten. Ja, wenn man jetzt aber ins Gesetz schaute, in dieses Bürokratie-Entlastungsgesetz, stand sogar drin, im Gesetzentwurf selber, dass von einem Einsparungspotenzial bei den Unternehmen, die ihre Unterlagen digital aufbewahren, was die ganz große Mehrheit ist, von einem Einsparungspotenzial von 12 Euro pro Jahr und Unternehmen ausgegangen wird. 12 Euro? Also da jetzt zu denken, das würde die Wirtschaft in Schwung bringen, ja. Das ist, finde ich, echt, das ist absurd. Und dann deswegen in Kauf zu nehmen, dass uns hier Milliarden, bei Cum-Cum sind wir ja noch ganz am Anfang, ja. Da haben wir noch gar kein Geld zurückgefordert, dass uns das alles flöten geht für diesen, sage ich mal, Papiervorteil von 12 Euro. Also das fand ich wirklich absurd. Und da deswegen haben wir letztes Jahr da eben auch ziemlich versucht, das in die öffentliche Debatten zu bringen. Und wir haben auch eine Petition gestartet und hatten in relativ kurzer Zeit über 300.000 Unterschriften. Das heißt, auch viele Menschen haben das nachvollzogen, dass das keine gute Idee war. Und dann ist es zumindest noch gelungen, einen Aufschub zu erregeln. So war das ursprünglich geregelt. Also für typische Cum-Cum-Akteure, Bankenfonds und Versicherungen, wurde gesagt, okay, das Gesetz gilt ein Jahr später. Deswegen wird dieses Jahr gesagt, okay, wir haben jetzt so ein Jahr Zeit, jetzt müssen aber die Behörden mal ein bisschen in Schwung kommen. Und es ist aber viel besser, dass jetzt gesagt wurde, okay, wir machen aus dieser Aufschubregelung eine Ausnahmeregelung. Das heißt, für diese typischen Cum-Cum-Akteure, Banken, Fonds und Versicherungen gilt dann wieder die ursprüngliche Frist. So, ich finde sowieso generell, es ist eine total absurde Idee, die Fristen kürzer zu machen als die Fristen, die für Behörden gelten. Ich finde, generell sollte es angehoben werden. Also das habe ich in keinem Land gesehen, dass die Fristen kürzer sind. Aber es ist schon mal ein Etappensieg, dass man sagt, okay, die Politik ist nicht blind und taub, sie hat das wahrgenommen und hat darauf reagiert. Das finde ich gut. So ein gutes Zeichen. Und jetzt müssen wir jetzt auch gucken, dass die Kum-Kum-Aufklärung auch tatsächlich weitergeht. Mhm. Ne? Denn Zeit alleine bringt uns ja noch keinen Cent Steuergeld zurück, ja. sondern jetzt müssen die Behörden eben auch in die Lage versetzt werden, diese Fälle, die sie noch nicht entdeckt haben, jetzt aufzugreifen und zu bearbeiten. Und das werden wir jetzt auch weiter verfolgen. Mhm. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ja, da sind wir durchgedrungen. Und das finde ich ein gutes Zeichen, dass da eben das auch wahrgenommen wurde und auch umgesetzt wurde von der Politik.
Und ich meine, vielleicht am Ende mal noch eine persönliche Frage, weil ich bin ja Redakteur beim Surplus-Magazin und wir beschäftigen uns sehr viel mit Ungleichheit und dieser extremen Ungleichheit, die eigentlich weltweit jetzt herrscht, ja. Und irgendwie sind ja diese Phänomene, Finanzkriminalität, hängen ja auch damit zusammen, sozusagen, ne, dass da ganz oben, du hast es beschrieben, auch durch die Finanzlobby auch so viel Macht einfach ist, ne, dass man ein bisschen machen kann, was man will und ihr dann als staatliche Behörde oder man versucht eben hinterherzukommen und überhaupt da einen Fuß in die Tür zu bekommen. Jetzt bin ich manchmal so in meinen schlechten Phasen, wenn ich schlecht geschlafen habe, denke ich mir, Mann, man ist doch ganz schön ohnmächtig auch. Ne? Wie geht es dir damit?
Ich finde nicht, dass wir ohnmächtig sind. Ich finde schon, dass die Zivilgesellschaft eine Stimme hat. Einmal eben zum Beispiel über NGOs wie Finanzwende, es gibt ja auch noch Lobby Control, ne? Oder TaxMeNow, es gibt verschiedene NGOs, die in diesem Segment arbeiten und Finanzwende ist natürlich da auch zum Glück jetzt auch noch gewachsen in der letzten Zeit, sodass sie wahrscheinlich dadurch auch mehr Impact hat. Also von daher bin ich da nicht so pessimistisch, dass wir da auch Wirkung erzielen können. Aber jeder Mensch hat ja auch einen Wirkungsradius, den er manchmal gar nicht so wahrnimmt. Ne? Also was kann man eigentlich tun als Bürger? Ne? Man kann zum Beispiel seinen Wahlkreisabgeordneten auch mal drauf ansprechen. Mhm. Das haben wir alles immer so ein bisschen vergessen, dass ja diese Möglichkeiten auch offen stehen, dass wir auch wirklich Politiker zur Verantwortung ziehen. Also oft, das ist auch ein Thema, was mich immer so ein bisschen aufregt, dass wenn dann Fragen adressiert werden an Politiker, schnell kommt, ich kann gar nichts tun. Mhm. Und ich glaube, da muss die Zivilgesellschaft und auch jeder Bürger drauf pochen, dass sie ihrer Verantwortung gerecht werden. Denn natürlich sind Politiker nicht nur dazu da, Worte zu schwingen und Sonntagsreden zu halten, sondern die haben einen Gestaltungsspielraum. Der Finanzminister hat ganz konkret, leitet er die Finanzverwaltung. Er ist nicht nur tagespolitisch aktuell unterwegs, er leitet, ist oberster Chef der Finanzverwaltung, hat Dienstfach- und Rechtsaufsicht. Ja. Er kann Vorgaben machen, er kann priorisieren, er kann sagen, diese Themen sind mir wichtig, macht das bitte. Und er kann sagen, das habt ihr bisher nicht gut bearbeitet, das möchte ich anders haben. Und wir vergessen manchmal so ein bisschen, dass Politiker auch diese Möglichkeiten haben, ganz konkret auf die Verwaltung einzuwirken. Die Verwaltung ist ja sozusagen das ausführende Organ. Und die funktioniert halt oft nicht richtig aus strukturellen Problemen und das muss man angehen. Und das kann man auch angehen, wenn politischer Wille da ist, wenn der Wille dazu da ist. In Nordrhein-Westfalen war dieser Wille ja zeitweise da. Unter Justizminister Peter Biesenbach ist da ein Schwerpunkt gesetzt worden. Also er hat wahrgenommen, dass bei der Staatsanwaltschaft Köln eben diese vielen Fälle anhängig sind und hat gesagt, mit den Ressourcen, die er jetzt hat, wird das ja wohl nichts. Also müssen da mehr Ressourcen rein. Hat selber bei der Staatsanwaltschaft Personal, also Stellen geschaffen, extra für Cum-Ex, damit das eben funktioniert. Und ich habe dann auch deutlich gemacht, ja, nur mit Staatsanwälten funktioniert es auch nicht. Wir brauchen natürlich auch Ermittler. Das heißt, er hat sich dann mit seinen Kollegen zusammengesetzt, Innen- und Finanzminister und die haben zusammen alle drei dann entschieden, okay, da setzen wir dann auch wirklich Leute rein, sowohl von der Polizei als auch von der Steuerfahndung. Und das zeigt, dass sowas möglich ist, dass auch Ressorts miteinander sprechen können und zu gemeinsamen Entscheidungen kommen können, die dann ganz konkret bewirkt haben, als wir dann endlich dieses Personal bekommen haben, konnten wir die Banken durchsuchen. Das konnten wir vorher 10 Jahre lang nicht, weil wir einfach keine Leute hatten. Und dann haben wir eben auf den Schwung mehr bekommen und dann konnten wir eben fast jeden Monat eine Bank durchsuchen mit 100 Mann. Also dann sind plötzlich Dinge möglich. Und das lag daran, dass Peter Biesenbach als Justizminister seinen Gestaltungsspielraum genutzt hat und ganz konkret gesagt hat, ich möchte das jetzt und ich mache das jetzt auch. Und das ist, finde ich, ein gutes Zeichen und es ist auch wichtig, sich daran zu erinnern, dass sowas auch schon vorgekommen ist und dass man das auch wiederholen kann. Und das müssen wir auch einfordern. Ne? Und ja, das muss man natürlich auf allen Ebenen machen. Also das können Bürger machen, die können sich über NGOs engagieren oder wie gesagt auch an Parteien oder an Wahlkreisabgeordneten herantreten. Und Journalisten können natürlich dieses Thema auch auf die Tagesordnung bringen, sodass einfach ganz klar ist, dass die Zivilgesellschaft auch eine Erwartungshaltung an Politiker hat.
Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Anna, vielen, vielen Dank für das inspirierende Gespräch.
Ja, danke.
Ja, wenn es euch gefallen hat, dann wie immer lasst ein Abo da, ein Like oder ja, auf allen Plattformen könnt ihr uns natürlich folgen und schaltet demnächst wieder ein.